Radio 1.
In der Geschichte, um die es jetzt geht, gehen wir nach Wiesbaden, wo der Kriminalermittler Ben Neven in einem Fall von Kindesmissbrauch und Kinderprostitution ermittelt. Da tun sich natürlich Abgründe auf. Allerdings, und das ist das Perfide nicht nur in diesem Kriminalfall, sondern auch bei dem Ermittler selbst, denn er ist selbst pädophil. Das heißt, er trifft sich einmal die Woche mit einem 13-jährigen Jungen für Sex gegen Geld. Das ist natürlich ein Abgrund der ganz eigenen Art. Einer von den Guten heißt der inzwischen dritte Roman der Reihe um den Ermittler Ben Neven. Und wir haben den Autor eingeladen und wir sind sehr froh, dass er Zeit hatte, um zu uns zu kommen. Hier ist Jan Costin Wagner.
Hallo.
Das ist, hab's gerade gesagt, Jan, das ist der dritte Fall für deinen Protagonisten, für deinen Ermittler Ben Neven. Und wir erfahren ja schon im ersten Buch, was wes Geistes Kind bzw. wes Neigung Kind er ist. Er ist pädophil. Was war die Idee, bevor wir über die Geschichte sprechen, überhaupt einen pädophilen Ermittler in die Welt zu bringen?
Also diese Figur stand plötzlich sehr massiv im Raum und ich wusste eigentlich auch sofort, wenn ich schon diesen Gedanken habe, dann werde ich sie auserzählen und sollte sie auserzählen. Für mich ist dieser Ben Neven eben derjenige, der dasteht, wo das Eis bricht, eine Figur mit einer Fallhöhe, wie ich sie mir nicht massiver vorstellen kann. Und das in Sprache zu bringen, die Sprache für diese Figur zu finden, für die Zerrissenheit, das hat mich tatsächlich als Autor sehr, in die Pflicht genommen. Ich hatte natürlich diesen Impuls, der Flucht und umso stärker war dann die Gewissheit, ich sollte das erzählen.
Das ist ja tatsächlich eine extrem ambivalente Figur. Also einerseits, wie der Titel schon sagt, einer von den Guten, also einer, der auf der richtigen Seite des Gesetzes steht. Auf der anderen Seite eben pädophil und selbst des Missbrauchs schuldig. Wie in dieser Geschichte, also es gibt schon zwei Vorgängerromane und ich glaube, da baust du das ja so ein bisschen auf. Und jetzt sind wir wirklich konfrontiert mit seiner eigenen Geschichte, mit dem Doppelleben, was er in extremer Weise auch führt. Wie bist du da vorgegangen? Also das ist doch tatsächlich zu sagen, einerseits, ich entwickle eine Figur, die mich auch herausfordert als Schriftsteller und natürlich einer Gratwanderung aussetzt und andererseits ihr zu folgen.
Ja, also für mich war das Neuralgische eben der Antrieb. Und ich wollte das Monster zeichnen, ohne den Menschen aufzugeben. Das heißt, es ist ja oft so, dass man das Böse oder den Bösen so zeichnet, dass es nichts mit uns zu tun zu haben scheint. Wir müssen uns nicht damit auseinandersetzen. Und das wollte ich sozusagen komplett gegen den Strich bürsten. Ich wollte mich und Leserinnen und Leser dazu auffordern, sich an dieser Figur abzuarbeiten. Mhm. Und es ist natürlich dann die Geschichte einer Eskalation. Also es ist die Geschichte dieses Ben Neven, der tatsächlich gefeierter Ermittler ist, der erfolgreich Menschen zur Strecke bringt, die sich des Kindesmissbrauchs schuldig machen. Und zugleich verbirgt er dieses Geheimnis. Also für mich war es die schlimmstmögliche Schuldverstrickung. Mhm. Und davon erzählt es eigentlich auch im Kern. Was ist, wenn eine Schuld nicht mehr zu kommunizieren ist? Also wenn ein Dialog tatsächlich nicht mehr gelingen kann? Oder kann er doch noch gelingen? Davon erzählt der Roman auch. Und ich wollte schon immer dahin gehen, wo es weh tut, weil ich glaube, dass dort im besten Fall die Erkenntnis wartet. Also da, wo der Nerv sitzt, denke ich, können wir am ehesten Erkenntnis gewinnen, das war sozusagen der Antrieb.
Wir begleiten ja Ben Neven und wir begleiten Adrian. Das ist der Junge, mit dem er sich trifft einmal in der Woche. Also wir erfahren auch seine Geschichte, auch den Hintergrund seines Tuns, warum er tut, was er tut, wer daran wiederum schuld ist und so weiter. Das bedarf ja natürlich, ich meine, du bist Schriftsteller, dein Job ist es, die Geschichten auszudenken, aber speziell in solche Charaktere sich hineinzufühlen und hineinzudenken, ohne dabei moralisch irgendwie wertend zu sein. Das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung. Also einerseits zu sagen, wie tickt Ben Neven? Wie geht Adrian damit um? Versucht er irgendwie sich zu retten auch und so weiter? Hast du da auch nochmal recherchiert oder bist du da irgendwie nochmal in eine andere, Arbeit eingestiegen, um das zu...
Also grundsätzlich Adrian war mir sehr wichtig. Dieser Junge, der im Vorgängerband eigentlich noch ein Schatten ist, ein Schemen. Und ich wusste, er muss in den Fokus rücken. Ich möchte seine Geschichte erzählen, weil ich auch noch nie eine Figur wie ihn gelesen habe. Und er ist sozusagen der Gegenpol zu diesem Ben Neven. Und es ist auch dadurch, dass diese beiden Duellanten sind, ist es die Geschichte von Zerstörung und Erlösung zugleich. Und das mochte ich auch. Das heißt, es ist beides möglich in diesem Buch. Und zur Recherche ist es so, dass sie natürlich sehr dazugehört. Mhm. Allerdings im Schreiben dann versuche ich, sie eigentlich immer nur als unterschwelliges Element zu etablieren. Sie soll nicht die eigentliche Sprachfindung sozusagen dominieren, denn dann würde das misslingen. Also Recherche, ja, und dann im Schreibprozess selbst sollte sie zurücktreten zugunsten dieser Sprachfindung, um die es mir eigentlich im Kern geht. Mhm.
Zu der zum Beispiel auch gehört, dass in der Sprache der beiden der jeweils andere keinen Namen hat. Das ist der Junge und der Mann, ne?
Ja, in der Tat, genau. Sie kennen ja einander. Sie kennen die Namen nicht, sind aber zugleich auf eine massivst mögliche Weise miteinander verknüpft. Ja. Und das stimmt. Und davon erzählt eigentlich das Buch, von dieser Frage, wer sind die beiden? Und gelingt es jeweils diesen beiden in einen Dialog einzutreten mit Menschen in der Hoffnung auf Lösung dieses scheinbar nicht zu Lösenden.
Mhm. Und das ist ja das, was deine Romane, also ich will es nicht Krimis nennen, weil es eben viel mehr ist. Es sind zutiefst psychologische Studien auch und gerade von ambivalenten Figuren, von denen du da erzählst, das macht das so, also man steigt in die Abgründe der Charaktere und in die Welt der Charaktere und lässt sich absorbieren, will nicht und wird trotzdem absorbiert. Das ist fantastisch, wie du das machst. Es wird, ich weiß nicht, ob das anderswo inzwischen anders ist. Ich glaube, es ist nur in Deutschland so. Gibt es immer noch so diese Trennung zwischen Kriminalliteratur und Literatur? Also in Deutschland gibt es das ja nach wie vor.
Ich glaube, die gibt es nach wie vor. Aber für mich eigentlich ohnehin nie.
Ja, eben.
Und jetzt, ich versuche die Schraube immer weiter anzudrehen, um mich genau davon zu emanzipieren. Aber es ging mir auch nie um dieses Äußerliche.
Ja.
Es ging mir immer darum, etwas zu erzählen, was ich unbedingt erzählen möchte. Und das gilt mehr denn je.
Ja. Also, in diese Welt einzusteigen, einer von den Guten und dann das Böse kennenzulernen, das eben auch eine Ambivalenz hat, das kann man in diesem Roman. Morgen gibt es die Buchpremiere. Ursprünglich sollte die im Schloss Schönhausen stattfinden. Natürlich unter freiem Himmel, im schönen Garten. Das wird jetzt nicht passieren, aber die Buchpremiere findet statt. Und zwar im Buchlokal Pankow in der Ossietzky-Straße in Pankow. Ossietzky-Straße 10, ein sehr, sehr guter Buchladen. Da wirst du lesen, aber du wirst auch hier schon lesen gleich. Bei uns ist Jan Kostin Wagner. Gerade ist in dem hervorragenden Galliani Verlag der dritte ist der dritte Band über Ben Neven, den Ermittler in Wiesbaden, erschien. Einer von den Guten ist es, heißt er. Morgen ist die Buchpremiere und wir freuen uns, dass er jetzt ein Stück daraus liest. Du wirst kurz einführen, wo wir gerade sind, Jan.
Genau, also wir begleiten jetzt diesen neuralgischen, schuldverstrickten Kriminalermittler Ben Neven nach Hause. Dort ist seine Frau Svea und seine Tochter Marlene ist noch bei einer Freundin. Und er kommt nach Hause, es ist Abend und da läuft im Fernsehen eine Pressekonferenz, die er selbst am Nachmittag abgehalten hat, eine Aufzeichnung. Und Ben Neven sieht also sich selbst im Fernseher, während er neben seiner Frau sitzt, mit all den Dingen, die er verschweigt und verbirgt. Am Abend, während Ben Neven nach Hause fährt, versucht er die Ereignisse des Tages zu sortieren, in den Griff zu bekommen, ein Bild zu gewinnen. Aus vielen Bildern das eine Bild zu machen, das standhält. Nach der Vernehmung von Pfarrer Dreher stand die Pressekonferenz an. Das hat er gewusst. Er hat sich in den vergangenen Tagen darauf vorbereitet. Aber dann, als er neben Malvi, dem Leiter der Abteilung für Delikte am Menschen, auf dem Podium in der Eingangshalle des Polizeigebäudes gesessen hat, hat ihn die Sorge beschlichen, dass ihm die Worte fehlen könnten. Malvi hat einleitende Sätze gesagt und dann ihm das Wort erteilt. Ben Neven, dem Leiter der Ermittlungsgruppe, die den Fallkomplex Yannis, aus dem die weit verzweigte bundesweite Ermittlung hervorgegangen ist, aufarbeitet. Ben hat innegehalten, hat seinen Blick auf den Text herabgesenkt, den er vorformuliert hatte in den vergangenen Nächten. Nur die Festnahme des katholischen Pfarrers Drea war kurzfristig hinzugekommen. Alles andere war sicheres Terrain, nicht vermint. Das vermutet er wenigstens. Malvi war am Ende jedenfalls zufrieden, hat ihm auf die Schulter geklopft. Jetzt ist er zu Hause angekommen. Der Spätsommerabend hat einen Hauch von Herbst. Er geht zum Haus, öffnet die Tür, steht im Flur, streift die Schuhe ab, lauscht. Svea ist im Wohnzimmer. Er macht ein paar Schritte, tritt ein. Du bist gerade im Fernsehen, sagt Svea. Sie sitzt auf der Couch. Er spürt ein Stechen im Magen, obwohl er es hätte wissen können. Eine PK ist öffentlich, wird aufgenommen, fotografiert, festgehalten, digital archiviert, geht nie mehr weg. Ja, fragt er. Ja, ja, da läuft eure Pressekonferenz vom Nachmittag, sagt Svea. Okay, sagt er, nähert sich zögerlich. Er sieht sich selbst neben Malvi im Blitzlichtgewitter. Das ist ihm heute Nachmittag gar nicht aufgefallen, dass so viele Fotos gemacht wurden. Malvi spricht wieder seine einleitenden Worte. Die wiederholen das auf dem News-Kanal nochmal in voller Länge, sagt Svea. Aha, sagt Ben. Geht nie mehr weg, denkt er noch einmal. Wer will, kann das abrufen. Alles, was er sagt, alles, was ungesagt bleibt. Er setzt sich neben Svea aufs Sofa. Hast du gegessen? Fragt Svea. Ja, ja, am frühen Abend. Auf dem Bildschirm erteilt Malvi dem Mann das Wort, der neben ihm sitzt. Ihm, Ben Neven, Leiter der Ermittlungsgruppe, die und so weiter. Ist komisch, sich selbst da zu sehen, oder? Sagt Svea. Ja, ja, sagt Ben. Auf dem Bildschirm beginnt er, von seinem Zettel abzulesen, aber auch immer wieder den Blick hebend, die freie Rede findend. Es geht um den aktuellen Stand der Ermittlungen, die Plattform im stillen Winkel des Internets, das Netzwerk, in dem sich nach jetzigem Stand mehrere tausend User verstrickt haben. Ben Neven sieht sich selbst dabei zu, wie er versucht, Informationen zu vermitteln, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Inzwischen seien Ermittlungen unter Anfangsverdacht gegen 57 Verdächtige aufgenommen worden. In Untersuchungshaft befänden sich 12 Tatverdächtige, ja, 12 Männer. Einer fragt nach dem katholischen Pfarrer, Drea. Das ist schon durchgesickert. Boulevardmedien haben bereits Fotos gezeigt, nicht verpixelt. Ben bestätigt die Inhaftierung des Pfarrers, beantwortet einige Fragen zu ihm, aber nur vage, unkonkret. Allgemein, sie stehen erst am Anfang. Gut, dass Marlene nicht da ist. Wo ist sie? Marlene ist bei Annabel. Sie wird gebracht, sagt Svea. Als hätte sie seine Gedanken gelesen. Nicht auszudenken, was wäre, wenn sie das wirklich könnte. Gut, sagt Ben. Er betrachtet den Mann auf dem Bildschirm. Sich selbst. Sucht sein Gesicht nach falschen Momenten ab, nach Brechungen, nach schiefen Ebenen, aber er findet nichts. Nichts, was unterschwellig mitschwingt, Unaussprechliches, kein beiläufiges Wort, keine Geste, keine Pause, die ihn verrät. Svea legt eine Hand auf seinen Arm, schmiegt sich an ihn. Ihr müsst die alle finden, sagt sie. Er schweigt. Stell dir das doch mal vor, sagt sie. Was? Dass so jemand in deinem Haus lebt. Einige von denen sind verheiratet, oder? Ja, ja, das stimmt, sagt er. Das sind keine Menschen, das sind Monster. Ihr müsst die alle finden. Sein Magen krampft sich zusammen. Die müssen dafür bezahlen, sagt Svea, streift mit der Hand über seinen Arm. Alle.
Thank you.
Jan Costin Wagner, einer von den Guten, und ein Satz, den er dann irgendwann auch sagt: Nicht jeder Priester ist ein Kinderschänder, nicht jeder Polizist ist es nicht. Das ist auch seine Art, irgendwie mit einen merkwürdigen, perfiden Galgenhumor damit umzugehen. Wie gesagt, das Buch ist bei Galliani erschienen, einer von den Guten. Und du wirst auch erscheinen morgen im Panke, Buchlokal im Pankow, genau, Buchlokal Pankow, 20 Uhr, Ossietzky Straße 10. Danke, dass du bei uns warst. Danke für den Roman.
Gerne.
Jan Costin Wagner. Tschüss.